Guten Morgen, lieber Bob.
Guten Morgen.
Bist du schon munter?
Ja, ich schütte mir gerade meinen Kaffee ein, meinen dritten oder so. Du bist ein Morgenmensch. Du lädst mich am Morgen zu einem Podcast ein.
Nein, ich bin, ja, manchmal bin ich ein Morgenmensch. Morgenmensch ist übertrieben, aber ich schaff's tatsächlich besser, am Vormittag ein bisschen was zu arbeiten. Mhm. Und dann mache ich gerne wirklich so ab Mittag auch häufig frei. Muss ich echt zugeben.
Ja, so war das bei mir auch. Gerade irgendwie hat sich das bei mir verändert. Bei mir ist morgens irgendwie Lesen angesagt und dann Joggen und dann mache ich mich fertig und gehe. Ich wohne in Weimar und ich arbeite in der Bibliothek hier in dem WLAN dort und dann gehe ich da meistens so um 12, 1 Uhr hin und bin dann aber auch bis abends 10 Uhr, 11 Uhr, wenn die dazu machen, bin ich in der Bibliothek. Wow. Das ist immer ganz, ganz romantisch da abends allein.
Kannst du besser arbeiten in solchen Umgebungen, wenn da Menschen um dich sind?
Kommt drauf an. Also man muss auch ein bisschen Glück haben mit den Plätzen dort. Ist halt schon eine schöne Uni, ist halt Bauhaus-Uni und alles ist dort recht hübsch gemacht. Und manche Plätze, die es dort gibt, sind wirklich so kleine Sessel mit so Anschiebtischen, in denen man dann da so richtig chillig irgendwo in der Ecke und dazu einer Pflanze sitzt ganz alleine und man hat eigentlich wie so ein kleines Büro für sich. Also das ist schon, schon nice. Manchmal ist aber auch voll und dann sitzt man irgendwie zwischen vier schwitzenden Studenten an so einem Reihentisch. Das macht dann keinen Bock. Aber meistens, weil ich ja so spät hingehe, kriege ich da schon was. Das ist ganz geil.
Das klingt ja spannend. Interessanter Ansatz eigentlich. Ich habe früher auch öfter mal mich irgendwie in einen Café gesetzt mit meinem Notebook und um irgendwie Konzepte oder sowas auszuarbeiten. Das hat auch eigentlich immer ganz gut funktioniert. Vielleicht muss ich das nochmal versuchen. Das ist ein ganz guter
Ansatz. Ins Café gehe ich ausschließlich zum Schreiben. Also da, wenn ich irgendeinen Text fertig machen muss und irgendein Voice-Over habe, irgendeine gedankliche Schreibarbeit, dann gehe ich hier in mein Lieblingscafé in Weimar. Alles, was mit Arbeiten zu tun hat, mache ich da in der Bibliothek.
Cool, sehr schön. Ich habe hier so ein Zitat von deiner Webseite.
Okay, ziemlich gespannt.
Damit möchte ich mal anfangen, weil das bei mir Fragen aufwirft. Pass auf. Okay. Da steht, a photographer with the soul of a barman. Erklär mir das. Was macht einen Barman aus und woher kommt dieses Zitat?
Ich habe vor, ich weiß nicht, 6, 7 Jahren oder so gab es mal ein Feature über mich in der spanischen Tageszeitung El País. Die haben so ein Magazin, was sie da irgendwie einmal im Monat dazulegen. So ein Lifestyle-Magazin. Und da hat ein Journalist mit mir gesprochen und ein Interview geführt und der hat dann, das ist so eine Rubrik, wo Fotografen vorgestellt wurden, Künstler und immer ein Werk von ihnen. Es gab ein Bild, was dann dort war, was ausgestellt wurde, auf so einer Seite, eine komplette Seite war das, dieses Foto und dann ein Text dieses Journalisten über mich. Und in diesem Text, der war auf Spanisch und ich musste dann erstmal einen spanischen Kumpel fragen, dass er mir das übersetzt, weil Google da nicht so gut drin war, auf jeden Fall. Und ich saß damals in Kroatien am Meer mit dem. Wir haben Carlo Vatsko Bier getrunken und er hat das übersetzt und hat dann vorgelesen, dass er über mich geschrieben hat, dass ich ein Fotograf mit der Seele eines Barmanns wäre. Und das fand ich schön. Das habe ich einfach dann übernommen. Ist ja auch nett, wenn so El País sagt sowas über dich. Und dann habe ich das so als Wahlspruch auf meine Webseite gepackt und auch nehme das immer, wenn ich Vorträge halte, auch als Titel meines Vortrags oft, weil ich es eine schöne Formulierung finde. Also ich glaube, er kam darauf, weil wir über meine Art zu shooten gesprochen haben und wie so ein Shooting bei mir abläuft und wie diese Bilder entstehen, diese schon intimen Situationen, die man auf meinen Fotos dann sieht, in Wohnungen bei Menschen und dass sich Leute so öffnen bei mir und wie viel Zeit ich darauf verwende, mich diese Menschen kennenzulernen auch vor Ort und wie lange ich mit denen auch einfach mich unterhalte und spreche, bevor ich das erste Foto mache. Und deswegen hat er diesen Satz gesagt, dass ich eigentlich bin wie so ein Barmann. Und der Mensch, den ich fotografiere, ist so der letzte Gast, den man am Abend hat, der dann noch in der Theke mitsitzt, mit dem man dann so ein 1.34 Uhr Gespräch führt, während man irgendwelche Gläser poliert.
Aha. Mit dem man dann auch vielleicht mehr austauscht, als man vielleicht gedacht hätte, obwohl es ja ein Fremder ist. Ne?
Genau.
Ja. Okay, hey, spannend. Ich glaube auch, dass wir auf genau diese Themen später nochmal kommen werden. Da gibt es nämlich hier bei mir auch so einige Notizen, die hier in die Richtung gehen. Was aber für mich spannend ist, erstmal und bestimmt auch für viele andere, weil mir wird diese Frage sehr häufig gestellt, vielleicht ist es bei dir auch so, wie bist du denn Fujifilm X-Photographer geworden?
Ja, oh. Ehrlich gesagt weiß ich das gar nicht so genau, um ehrlich zu sein.
Es ist schon so lang her?
Das war 2016 und ich glaube, dass ein paar andere X-Fotografen da so ein bisschen ihre Hand mit im Spiel hatten. Ich glaube, dass es eventuell auch so aus dem Rahmen der Facebook-Gruppen, die es da so gibt, es gibt ja bei Facebook so Fuji X-Photography und was weiß ich, Fuji XT-Series, es gibt ja eigentlich auch für jede Kameraserie gibt es da so Facebook-Gruppen, wo man dann Bilder posten kann. Und damals so in der Zeit 2014, 15, 16, als ich irgendwie auch 5, 6, 7, 8 Shootings die Woche gemacht habe, da habe ich alles immer geteilt, auch auf so Plattformen und war auch sehr aktiv in den Gruppen und meine Fotos sind da ganz gut angekommen. Immer waren eigentlich fast immer so mit die Postings mit den meisten Likes dort und in diesen Gruppen sind halt auch alle möglichen X-Fotografen unterwegs gewesen damals und viele von denen sind auch auf mich zugekommen und haben gesagt, hey, das wäre doch eigentlich auch was für dich und hast du da nicht mal einen Kontakt und so. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, dass da im Hintergrund irgendwer so ein bisschen die Fäden gezogen hat. Und dann hatte ich auf der Fotokina 2016 dann einen Kennenlerntermin mit den Leuten von Fujifilm, aus dem Marketing dort. Und die haben dann sofort gesagt, okay, ja, alles klar, du bist jetzt hier Teil der Sache. Und
du bist drin.
Du kriegst jetzt was mal die und die Kamera ausgeliehen, dass du, es war damals kurz vor einer großen Produktion, die ich hatte in Australien. Und dann haben sie mir für Australien damals, glaube ich, eine XT2 und ein 23mm F2 einfach mitgegeben, dass ich das da nutzen kann, weil ich meine XT1, die ich immer noch hier habe, wo alles ab ist. Also wirklich, das ist nur noch ein klebriger Klumpen Metall, diese Kamera. Und da meinten die, okay, dann wäre es wahrscheinlich ganz gut, wenn du da was anderes mit hinnimmst. Und da habe ich dann damals auch für die X100F, die habe ich auch mitbekommen, als die damals ausgerollt wurde, gab es dann so ein Promo-Video von mir auch, was ich da in Australien aufgenommen habe. Und da habe ich dann im Rahmen dieses Auftrags dann auch so eine X100F dann als Bezahlung bekommen. Mit meinem Künstlernamen als Seriennummer.
Sehr geil. Ja.
Und die wurde mir dann leider auch mitgeklaut vor 2 Jahren, als mir mein komplettes Equipment geklaut wurde. Und der weine ich auch tatsächlich am meisten hinterher. Meine kleine kaputte X100F. Aber die.
Das verstehe ich vollkommen. Ja. Ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Auch vor allem dieses Feeling, eine Kamera auszupacken mit dem Namen als Seriennummer. Mhm. Und ich weiß auch genau, welche Zeit das war. Weil das war ungefähr auch die Zeit, in der ich zu Fuji gekommen bin. Und ich habe nämlich auch so eine XT2 hier mit meinem Namen in der Seriennummer. Mm, geil. Und die nehme ich immer noch für meine YouTube-Videos tatsächlich.
Geil.
Ja, macht eigentlich keinen Unterschied, aber ist schon ist
ja,
schon
die alten Schönes. Fuji, also jede Fuji-Kamera ist auch immer noch, weiß nicht, ich hab auch noch, mein Start war damals eine XE1. Und eine X100 kurz darauf irgendwie. Und das war 2012, glaube ich. Also relativ früh, 12, 13. Ich glaube so im Winter 2012, 2013 kam die XE1, glaube ich, raus. Und da, da fing es dann so ein bisschen an.
Da fing es dann an. Inzwischen bist du aber, wenn ich das richtig sehe, hauptsächlich mit der X-Pro-Serie unterwegs, oder?
Ja, das hat sich irgendwie in den letzten Jahren so entwickelt. Ich war eigentlich immer mit der XT-Serie auch unterwegs, bis zur XT3. Ich mochte das eigentlich sehr gerne mit dem mittleren Sucher so und fand den Sucher auch in den Kameras sehr toll. Und die haben mich irgendwie inspiriert. Und eine X-Pro habe ich immer so ein bisschen im Auge gehabt, aber es war irgendwie... Und dann kam irgendwann die X-Pro 3 raus in dieser Silber-Version, dieses Dura-Silber. Und ja, das Ding fand ich schon extrem sexy. Und da habe ich dann zugeschlagen und die wurde mir halt auch mitgeklaut. Und die habe ich auch nicht wiederbekommen, leider. Die gab es auch gar nicht mehr. Die produziert die ja auch gar nicht mehr. Und die haben da auch keine auf dem Lager gehabt oder so, die sie mir jetzt hätten nochmal verkaufen können. Deswegen habe ich jetzt eine schwarze, die auch wirklich sehr schön ist. Aber diese silberne Dura Silver X-Pro 3, das war schon ein sehr, sehr schönes Gerät.
Absolut. Aber du hast die ja auch intensiv genutzt. Also von daher hast du ja trotzdem auch so eine Erinnerung mit den Bildern, die du gemacht hast. Mhm. Immerhin. Ja. Was ist denn dein, oder anders, bevor wir da hingehen, nutzt du denn den Sucher deiner X-Pro oder machst du es mehr übers Display?
Also ich mache es über den elektronischen Sucher. Ich mache übers Display gar nichts. Das ist als Prozess kommt mir das nicht natürlich. Die Kamera muss vor meinem Gesicht sein, auch weil ich irgendwie doch relativ schüchtern bin und dieses, wenn man mich sieht, ich sehe wirklich auch nicht gesund aus, wenn ich Fotos mache. Ich habe einen richtigen Buckel und ziehe meine Schultern so komplett nach oben und drücke die Kamera an mein Gesicht und es ist wie so ein Verstecken eigentlich fast dahinter.
Aber dann könntest du dich doch hinter einer XT-Kamera viel besser verstecken oder hinter einer GFX, weil die X-Pro, die zwingt dich ja mit dem Sucher auch seitlich rauszugucken.
Nee, ich gucke mit dem linken Auge rein. Und hab das ganze Gesicht hinter der Kamera.
Ja, dann bist du weg, das stimmt.
Ja.
Ja, witzig. Ich hätte jetzt so nämlich gedacht, wenn du sagst, du gehst lieber auf die X-Pro-Serie, dass es vielleicht daran liegt, dass du damit nicht so versteckt bist hinter der Kamera und die Verbindung zu deinen Models vielleicht besser ist. Aber
ja,
spannend, dass es genau andersrum ist.
Ja, nee.
Crazy. Okay. Welches ist dein Lieblingsobjektiv?
Das alte 35-1.4, um ehrlich zu sein. Mhm. Also das war meine erste,
das habe ich mir schon gedacht,
erste Festbrennweite, die ich mir in meinem Leben gekauft habe. Und einfach dieser Sprung, den man dann macht, das werde ich ihr nie vergessen, der kleinen Linse. Und dann war es einfach auch diese Linse, die mich durch, ich glaube, 3 oder 4 Jahre gezogen hat. Die meisten Bilder, die die Leute von mir aus der Zeit damals, als ich angefangen habe, kennen, sind alle mit dieser Linse entstanden. Auf einer XE1, auf einer XT2, XT1, keine Ahnung. Das Ding war einfach. Und ich mag auch einfach, wie sie aussieht. Dieser Formfaktor, dieses kleine, kompakte und oldschoolige von dieser Linse ist einfach.
Und die Streulichtblende, oder?
Ja, ich glaube, ich verloren direkt.
Hast du verloren? Echt? Ich finde die so schick mit dieser eingedrückten Optik.
Ja, ja, die war schon cool, aber die habe ich sofort verloren. Dann habe mir eine neue gekauft und die auch sofort verloren. Solche Dinge sind...
Ist auch technisch überbewertet sicherlich, aber so von der Optik, ich mag die echt. Ja. Heißt, auch wenn du jetzt genau dieses Objektiv nicht mehr hast, bist du trotzdem noch sehr gerne im Bereich 35 mm unterwegs?
Also 35 mm äquivalent ist es dann doch häufig im Moment. Also dieses 23er F2. Ich mag es dann auch ein bisschen kleiner und kompakter. Ich mag diesen alten Filmkamera-Look einfach. Ich will da gar nicht so ein großes Ding vorne drauf haben. Natürlich braucht man das auch. Gerade wenn ich sage, für Kunden mache, ist das 56er 1.2 ersetzbar eigentlich, aber für die Sachen, die man so jetzt aktuell bei mir sieht und die ich so veröffentliche, da ist es meistens das F2 und teilweise auch das 18mm 1.4, was ich ausgeliehen habe im Moment von Fujifilm. Das mag ich auch wirklich sehr gerne. Aber da bin ich noch nicht gut genug für. Da bin ich noch. Das ist das 23er ist, das beherrsche ich und das 35er auch. Das sind meine beiden Brennweiten eigentlich.
Okay. Lass uns doch mal ein bisschen übers tatsächliche Fotografieren sprechen. Wer sind deine Models? Woher kommen die? Wie findest du die? Wie findet ihr euch?
Eigentlich finden die meistens mich. Und es liegt ganz klar auch daran, dass ich, als ich angefangen habe, habe ich erstmal geguckt, was ist es, was ich selber fotografieren möchte, wie soll das aussehen, bin auch durch alle möglichen Tutorials gegangen, auch damals so Krolop und Gers Tutorials mit irgendwie Gin bei Blitzen und sowas, und war damals bei der alten Firma, in der ich gearbeitet habe, gab es oben so einen Raum, den ich abends umsonst nutzen durfte, da habe ich mir ein paar Blitze reingestellt und eine Leinwand und habe jeden Abend irgendwie Shootings gemacht, über die Modelkartei organisiert und habe mit Blitzen experimentiert. Den ganzen Winter lang. Bestimmt 30, 40 Shootings. Und das war dann so ein Prozess, der mir vor allen Dingen irgendwie ein bisschen beigebracht hat, mit den Menschen umzugehen und in diese Situation irgendwie kennenzulernen, dass jemand Fremdes irgendwie kommt und dass man so eine Connection aufbaut. Und die Fotos allerdings habe ich alle immer nach einer Woche wieder gelöscht fast, weil die zwar vielleicht gut das sind und so, aber das war wirklich dann noch so die Phase, wo die Lernkurve auch sehr steil noch war, wenn man dann damit halt wirklich anfängt. Und es ist halt einfach sehr uninspirierend für mich, eine Leinwand und ein paar Blitze zu haben. Das ist wirklich, mittlerweile ist es anders, das kriege ich besser hin, aber gerade auch für Kundensachen habe ich mir das angelernt. Ich kann diese Dinge benutzen und das funktioniert im Studio. Aber mich interessiert einfach mehr Tageslicht, Fenster und auch Chaos und Dinge, die ich nicht einplanen kann. Und deswegen mag ich es, zu Menschen nach Hause zu gehen, in ihre Wohnung und zu gucken, okay, wie steht jetzt gerade das Licht? Wir haben uns getroffen. Ich weiß nicht, wie das Licht am Tag überläuft. Wir müssen jedes Mal neu gucken, Sonne, nicht Sonne, bedeckter Himmel, wie gehen die Fenster raus nach außen. Da können mir die Leute vorher immer Fotos schicken, aber das weiß ich halt nicht. Das ist was mich dann inspiriert hat. Dann kamen diese ganzen anderen Dinge mit dazu, was ich halt einfach auch mag, wo mir das bewusster wurde, was ich an Licht mag. Und das sind so Fotografen wie Soul Lighter und dessen so Privatbilder, die auch veröffentlicht wurden, und Porträts, die er indoor gemacht hat, die inspirieren mich halt schon sehr von der Lichtsetzung her. Und es waren dann unterschiedliche Fotografen, aus denen ich mir meinen Stil so ein bisschen, glaube ich, zusammengebaut habe und dann auch einfach gemacht habe, was ich selber mag und sehen möchte, und diese ganzen Platten mit reingebracht, diese ganzen Filme, Anspielungen auf unterschiedliche Dinge, und das ist dann wie so eine Flaschenpost, die man dann raussetzt. Wenn man die ganze Zeit dann halt auch in diesem Stil bleibt und das so rauswirft, dann melden sich irgendwann genau die Leute, die exakt von dieser selben Ästhetik natürlich auch angesprochen sind und mir dann schreiben, hey, deine Fotos sind richtig cool, aber guck mal meine Wohnung hier an. Sorry, aber das ist perfekt für deinen Stil, und ich glaube, hier könntest du dich auch wohlfühlen oder hier könntest du dich auch austoben. Und dadurch ist es entstanden, dass ich immer wieder an so Orten war, die natürlich auch dann passend sind zu dem, was ich fotografieren möchte, weil es auch Menschen sind, die ein ähnliches Mindset haben, die ähnliche Vorlieben haben, was Kunst angeht, was ihren persönlichen Ausdruck in Sachen Mode und Ähnlichem angeht. Und so ist dieses riesige Portfolio dann auch über die Jahre entstanden. Am Anfang habe ich das sehr bewusst versucht, dorthin zu lenken, und je mehr und je konsequenter ich das gemacht habe, desto mehr ist das auch dann auf mich zugekommen.
Sehr cool. Heißt das, du gehst inzwischen in so ein Shooting komplett ohne künstliches Licht, würde ich jetzt nicht sagen, weil das nutzt du definitiv, aber ohne Blitzlicht?
Ja.
Nimmst du einen Blitz mit?
Nein, nie. Also ja. Ich habe, also Blitze habe ich noch, also man kann mal mit so einer X100F oder X105 so ein bisschen so draufgeblitzte Analog-Style Wegwerfkamera-Fotos mache ich schon ab und zu, wenn ich mit Freunden
unter... Aber dann nimmst du den internen Blitz.
Ja,
ja. Ja, okay.
So wirklich geblitzt habe ich, tue ich auf meinen Hochzeiten abends auf der Rezeption, wenn ich Hochzeiten fotografiere. Aber für alles, was ich für mich mache, nutze ich jede Kerze, die die Leute zu Hause haben, jede komische Nachttischlampe oder Küchenlampe, die dann zur Verfügung steht, und versuche mit dem Licht zu arbeiten, was ich dann dort habe. Und das ist, wie gesagt, der Prozess, der mir am meisten Spaß macht. In eine Situation zu kommen, die ich nicht kenne, und dann irgendwie das Licht zu nutzen, was vorhanden ist.
Heißt, du manipulierst du auch das Licht, das dort ist? Also stellst du auch mal eine Lampe um oder
Klar,
hältst
total.
Du Stoff davor? Also du formst das Licht trotzdem, aber jedes Mal neu.
Ja, also ich gucke, was da ist, dann gucke ich, ob wie krass das Fensterlicht ist. Gibt es vielleicht, haben die Leute einen Bettlaken, ein weißes, was wir vor das Fenster spannen können, um das Licht diffuser zu machen. Welche Lampen können wir mitnehmen und bewegen irgendwie, um auch so Practicals im Hintergrund zu haben, um noch mehr Wärme in das Bild zu bekommen. Da baue ich um und versuche das zu nutzen, was da ist, auf jeden Fall.
Mhm. Und baust du auch jetzt, sage ich mal, die Einrichtung um? Nimmst du auch mal irgendwie ein Möbelstück oder ein paar Bücher und stellst sie an eine andere Stelle?
Ja, voll. Klar. Also wenn das erlaubt ist und wenn das okay für die Leute ist, bauen wir da rum. Definitiv.
Ja. Okay, das heißt, so ein Shooting geht auch viele, viele Stunden.
Meistens schon. Ja, wenn ich ein freies mache und es ist eine Person, mit der ich das lange plane, dann nehme ich mir dafür schon den Tag auch irgendwie Zeit.
Cool. Wie gehst du mit Anweisungen um? Gibst du Anweisungen? Wie schaffst du es, dass Menschen sich öffnen, dass sie sich wohlfühlen? Ich glaube, ein ganz wichtiger Bestandteil ist, wie du es schon beschrieben hast, dass ihr erstmal sehr lange euch unterhaltet, bevor du überhaupt mal die Kamera in die Hand nimmst. Aber gibt es noch andere Dinge, die für dich essentiell sind in deiner Arbeitsweise und dass du die Ergebnisse bekommst, für die wir dich auch kennen?
Ja, definitiv. Da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge. Auch ein paar psychologische Dinge und die Art der Kommunikation, das sind wichtige Dinge. Auf solche Dinge gehe ich in meinen Workshops dann auch genauer ein, wie genau ich das versuche hinzubekommen, innerhalb von so einer kurzen Zeit so eine Verbindung aufzubauen und jemandem das Gefühl zu geben, dass man sich halt auch einfach wohlfühlen kann und sicher fühlen kann. Und das ist, glaube ich, irgendwie für die Leute, die denken sich dann wahrscheinlich was anderes, als es ist im Endeffekt. Aber ja, das ist etwas, wo ich im Detail eher dann in meinen Workshops drauf eingehe.
Okay, das heißt aber, eigentlich ist es dann so, dass das eigentlich Fotografieren Nebensache ist, oder? Deine größte Aufmerksamkeit liegt auf der Person und auf der Situation und nicht auf der Kamera.
Ja, definitiv.
Wie stellst du deine Kamera ein?
Was meinst du mit?
Machst du alles manuell? Nimmst du eine Blendenpriorität? Nee,
ich mache alles manuell und blende meistens komplett auf, wenn ich das 23er F2 nehme. Wenn ich irgendwas mit 1.4 habe, gehe ich auch schon mal runter auf 2.0, um noch ein bisschen mehr Klarheit reinzukriegen. Aber im Grunde bei den Indoor-Sachen bin ich immer offenblendig und dann auf 125stel. Das ist so meine Grenze, auf die ich gehe, und der Rest passiert mit ISO. Eigentlich bin ich die ganze Zeit nur mit ISO am Hantieren, weil die Lichtsituationen, in die ich gehe, oft sehr, sehr anspruchsvoll sind.
Das glaube ich dir. Du hast gerade über Workshops gesprochen. Ich habe dich das ja auch schon gefragt. Erzähl doch mal ein bisschen was. Hast du was geplant? Und wie kann man sich da anmelden? Was kostet so ein Workshop? Wie lange geht der? Mach doch mal ein bisschen Werbung. Begeistere uns mal dafür.
Ja, ich habe jahrelang das von mir gewiesen, solche Workshops zu geben und auch irgendwelche Vorträge zu halten. Und dann kam irgendwann 2018 so eine Veranstaltung in Augsburg auf den Plan, die so ein bisschen mein Al Bundy-Moment war. 4 Touchdowns in einem Spiel. Das war so ein großer Fototag. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Ich habe den Titel der Veranstaltung vergessen. Zumindest war die sehr cool geplant und die war in so einem alten Augsburger Theater mit so Balkonen und so großen, riesigen Fenstern. Das war ein wunderschöner Ort irgendwie. Und dann so 200, 250 Menschen im Publikum, die alle so eine Tageskarte gekauft haben. Und dann war einfach das inhaltlich war das so, dass es irgendwie 5 Vorträge gab. Und da waren dann Andreas Jorns, Felix Rachor, Sascha Leindecker. Und
du?
Ja, auch, ich glaube, Herzmensch Fotografie hieß sie, glaube ich, die das noch vor mir gemacht hat, eine Fotografin aus Augsburg, die gestartet ist damals. Und ich war dann der Zweite, der da hin musste. Und ich habe große Angst. In mir sind 2 Tendenzen vereint, die mir mein Leben verschönern und verschmerzen. Ich habe große Lust, irgendwie gesehen und gehört zu werden und mache, seitdem ich jung bin, irgendwie die Klassenzeitung in der Schule und will veröffentlichen und gelesen werden und gehört werden und bin eitel und möchte Anerkennung und habe sehr große narzisstische Teile in mir, die gefeiert werden wollen und irgendwie eine Bühne brauchen. Und gleichzeitig ist es das, was ich am meisten verachte und hasse und wofür ich mich am meisten verurteile selbst irgendwie. Und deswegen kam es für mich bis dahin eigentlich nicht in Frage, irgendwie auf so eine Bühne zu gehen. Und dann war es aber so, dass ich damals echt extreme Geldprobleme auch hatte durch ein paar Dinge. Und der Veranstalter hat damals im Januar bei mir angefragt und ich habe gesagt, okay, ich mache das, aber da musst du jetzt meine Miete bezahlen. Dann hat er meine Miete bezahlt im Januar und dann hatte ich im März, April diesen Vortrag und der war ein Albtraum für mich, weil ich 2 Monate lang wirklich Magenprobleme hatte und nicht schlafen konnte und nicht wusste, wie ich das hinkriegen soll. Und dann lief der aber wirklich toll und es war wie so ein, weiß ich nicht, also die Leute waren sehr begeistert und es gab so Standing Ovations die ganze Zeit und immer wieder im Laufe des Tages, wenn die Sprache zurückkam auf meinen Vortrag, haben die Leute nochmal irgendwie so geklatscht und jeder ist persönlich zu mir hingekommen danach und hat sich irgendwie bedankt. Und ich stand dort, ich musste immer wieder irgendwie irgendwo weglaufen, um heulen zu gehen, weil ich so fertig auch war. Ich hatte mich am Morgen auch schrecklich betrunken, um auf diese Bühne gehen zu können. Und es war ein wilder Tag irgendwie. Aber da habe ich halt gemerkt, dass es echt auch einfach gerade die Rückmeldung, die ich danach bekommen habe und die Leute, die dann auch nach Workshops gefragt haben, dass das echt eine Bereicherung auch war.
Ja.
Und dann habe ich angefangen, diese Workshops zu machen. Basierend auch ein bisschen auf diesem Vortrag, auf dem Ding, die ich da gesagt habe und das vertiefend. Und dann habe ich immer mal wieder so, ich mache so vielleicht 4, 5 Workshops im Jahr und da habe ich so viele wunderbare Menschen kennengelernt in den letzten Jahren, dass ich das wirklich auch überhaupt gar nicht mehr missen möchte, diese Workshops zu machen. Und der Workshop ist relativ theoretisch, das sage ich auch vorher immer. Also ich habe auch immer ein Model da und es geht auch konkret ums Shooten später am Nachmittag und ich zeige dann, wie ich so eine Szene setze und wie ich das mit dem Posing mache und ähnlichen Dingen. Aber das steht wirklich im Hintergrund. Das ist, am Ende sind das vielleicht 1,5 Stunden des Tages und vorher ist es eher ein großer Tag, in dem es um so Beweggründe für Kunst und gerade auch das Finden meines Stils und dem, was die Leute dann immer sagen, oh ja, bei dir erkennt man ja die Fotos so krass wieder. wie das zustande gekommen ist. Und ich versuche den Leuten das so ein bisschen als Weg an die Hand zu geben für die eigene Suche, dass man, wenn man rausgeht aus dem Workshop, irgendwie mehrere Anhaltspunkte hat, an denen man, wenn man sich jetzt nicht so ganz sicher ist, in welche Richtung man gehen soll und was man für sich als Stimme entwickeln möchte, was man machen könnte, um dann weiterzugehen.
Ja.
Und ja, so laufen diese Tage ab und am Nachmittag, es wird auch ein bisschen Wein getrunken meistens und am Nachmittag shooten wir ein bisschen und sind sieben Stunden. Meistens um 11 Uhr los und geht so bis 5, 6 und danach noch so ein bisschen Open End, dass man zusammensitzt und ein bisschen quatscht und philosophiert und
großartig.
Ja,
und wie viele Teilnehmer hast du da?
Ich
maximal.
Mach maximal 6, manchmal 7 oder 8, das kommt auf die Location an, aber eigentlich ist 6 so der Sweet Spot. Und die Kosten sind 350 Euro pro Person.
Okay. Das klingt sehr fair. Das ist cool. Gefällt mir, dass du das auch limitierst und gefällt mir auch, dass du einen großen Theorieteil drin hast. Ich denke auch immer, die Praxis, die du brauchst, um das damit es in Fleisch und Blut übergeht, die kannst du an einem Tag sowieso nicht bekommen. Und viel wichtiger ist zu verstehen, wie man weitermacht und wie du es beschrieben hast, wie man solche Dinge für sich rausfindet.
Ich habe auch da alles immer zwischensitzen, also von blutigen Anfängern bis zu Leuten, die es seit 10 Jahren machen und irgendwie gerade in einer kreativen Krise stecken. Da ist es, so wie ich das Konzept ausgelegt habe, relativ offen. Da kann man, ich glaube, ich versuche es zumindest, dass jeder sich da was rausziehen kann für sich und irgendwie weitermachen kann.
Ja, das ist gut.
Und es sind halt auch Grundlagen, wie man mit Fensterlicht umgeht und was unterschiedliches Fensterlicht bedeutet und was irgendwie auch die Sonne und der Stand der Sonne für das Fensterlicht bedeutet. So Kleinigkeiten, die für manche dann halt repetitiv sind und für manche ist allein das dann ein Faktor, der sie schon ein Stückchen weiterbringt.
Aber ich glaube, auch solche Dinge kannst du gar nicht oft genug wiederholen und wieder ins Gedächtnis rücken und lernen zu sehen und vor allem auch lernen einzusetzen. Deswegen ist das gut und natürlich wichtig, weil es Licht ist ja auch ein absolut grundlegender Bestandteil von jedem Foto. Ich habe hier noch eine Frage, die ich vorhin vergessen habe zu deinen Shootings. Zeigst du denn Bilder während dem Shooting oder behältst du das für dich und gibst dann die Bilder raus, wenn sie fertig sind?
Situativ. Aber im Grunde zeige ich nichts, weil ich mich schäme. Ich habe immer noch bei jedem Shooting das Gefühl, dass ich... Also Imposter-Syndrom hört auch nicht auf bei mir. So, ich weiß immer erst irgendwann am Rechner, wenn ich die Sachen in Ruhe durchgeguckt habe und für mich mit meinem Look bearbeitet habe, ob da was dabei ist. Ja. So, und manchmal hat man ja das Gefühl, okay, der war jetzt krass. Den kann man jetzt schon mal so zeigen irgendwie.
Ja.
Und ist vielleicht auch wichtig für die Stimmung gerade, weil man merkt, dass jemand ein bisschen vielleicht auch unsicher ist und sich das vielleicht auch nicht so vorstellen kann, wie das gerade aussieht. Und dann zeige ich dann schon mal 1, 2 Bilder. Aber dass jemand sich dorthin setzt und da komplett durchgeht, das mache ich nicht. Das mache ich nur bei Shootings, wo ich gebucht werde. Also wer bei mir ein Shooting bucht, da mache ich das dann auch wirklich so. Hier, jetzt setzen wir uns erstmal hin, trinken einen Kaffee und du gehst jetzt einmal durch die Bilder und schaust schon mal so durch und sagst mir, ob da für die Auswahl, die du nachher treffen willst, schon genug dabei ist oder was du dir jetzt noch wünschst oder was wir noch machen können.
Und so. Einfach, dass es im Nachhinein kein Theater gibt und mit dass der Kunde nicht zahlen will oder sowas.
Ach so, das sowieso nicht. Solche Probleme habe ich eigentlich. Also es geht mir jetzt nicht, es geht mir jetzt gerade darum, um so einfache Porträt-Shootings, die Leute bei mir buchen, die in einem Stil sind von dem, was man bei mir auf Instagram sieht.
Okay.
Das ist sowieso immer sehr locker einfach. Und da schicke ich den Leuten dann auch am Ende alle Bilder mit einem Wasserzeichen drauf. In meinem Look, den ich da drüber gelegt habe schon. Und dann suchen sie sich ihre 10 aus oder 15, je nachdem, was sie da für ein Paket gebucht haben. Und da können sie aus allen für sich frei wählen.
Aber jetzt sag mal, diese Shootings, die Pakete, die du jetzt auch ansprichst, die gibt es nicht öffentlich zu sehen, oder?
Oder eigentlich schon. Frag die auch immer in meine Story. Das ist gar nicht...
Ah, in der Story. Aber ich habe jetzt auf deiner Webseite habe ich dazu nichts gefunden.
Ach so, ja, das kann sein. Die Webseite ist ein bisschen verwahrlost im Moment. Aber für so ein einfaches Shooting und gerade bei den gebuchten Shootings, die biete ich halt auch oft an, wenn ich irgendwo dann rumreise, wenn ich irgendwo in Berlin bin, irgendwo bei mir in der Heimat bin, in Nordrhein-Westfalen oder so, und dann sage ich, okay, wer möchte was buchen. Und diese Shootings sind dann auch nicht so ewig lang und das ist dann meistens so 1,5 bis 2 Stunden, aber da kriege ich das dann schon auch so gut hin, dass das halt auch funktioniert. Auch wenn die Leute noch nie vor einer Kamera gestanden haben, das weiß ich mittlerweile irgendwie so ein bisschen zu handhaben und den Leuten zu helfen irgendwie auch. Und da ist so ein einfaches kleines Shooting mit 10 Bildern liegt dann bei 300 €. Und das ist aber dann wirklich nur so, Leute wollen für sich einfach solche Fotos mal haben und die vielleicht bei Instagram posten. Das ist nicht für irgendwelche Künstler, nicht eine gewerbliche Nutzung oder sonst irgendwas. Das ist einfach, wenn jemand meine Bilder schön findet und in dem Stil einfach gerne Fotos haben möchte. Und ich weiß, dass ich kriege dann immer die Nachrichten von den Fotografen, dass das zu wenig ist und dass das warum ich das mache und wie ich das rechnen kann. Und das ist dann halt einfach für mich die Leute, die das mögen und die diesen Stil auch irgendwie fotografiert haben möchten, sind oft ein bisschen jünger, sind oft Studenten oder Studentinnen. Und da ist 300 € schon viel Geld. Das ist einfach, das
keine Frage,
gönnt man sich dann. Das ist dann wirklich schon was Besonderes und so. Und das will ich beibehalten. Ich will genau auch irgendwie diese Menschen dann auch vor der Kamera haben, die sich diese 300 € zusammensparen müssen und das toll finden und für die das nicht wenig Geld ist. Und ich liebe halt einfach auch diese kleinen Shootings, wenn ich dann in der Stadt bin und einfach nochmal wieder jemanden kennenzulernen und einfach 2 Stunden mit jemandem, der meine Sachen so gut findet, dass er sagt, okay, ich möchte genau in dem Stil jetzt dafür ein bisschen Geld ausgeben, um solche Fotos zu haben. Und diese Wertschätzung will ich gerne zurückgeben. Und ich würde niemals aufhören, diese kleinen Shootings anzubieten.
Sehr geil. Kann ich voll nachvollziehen. Also mega, also deine Gedanken machen Sinn. Und letztendlich hast du ja immer so diesen... Ich sag mal, Preise finde ich in der Fotografie immer auch unglaublich schwierig, weil das Spektrum ja auch riesengroß ist. Mhm. Und ja, du findest immer jemand, der das Vierfache verlangt, und du findest jemand, der es für die Hälfte macht. Ja. Und das hast du ja aber auch im Geschäftskundenbereich genauso wie im Privatkundenbereich. Also ich denke, da muss man einfach was finden, womit man zufrieden ist. Für dich als Fotograf, aber natürlich auch auf Kundenseite, dass man da zusammenkommt. Und ich finde es auch immer schön, wenn der Preis dann mal aus dem Weg geräumt ist und man dann einfach fotografieren kann.
Ja, ich pack das in meine Stories und bin da auch öffentlich mit und mache da kein Geheimnis drauf. Und das ist dann auch nicht so, dass irgendwie unterschiedliche Leute unterschiedliche Preise bekommen, wenn sie diese privaten Shootings bei mir anfragen. So.
Nice. Du, was ich noch ergänzen möchte zu deinen Gedanken mit deinen, ja, mit deinen Bauchschmerzen, die du ewig lang hattest vor deinem Vortrag. Das ist normal. Das haben wir alle. Das haben wir wirklich.
Frag mal die anderen Vortragenden von dem Tag, was die aushalten mussten. Wir waren einen Tag vorher, sind wir angereist dort in Augsburg und dort schon zusammen, und ich habe alle verrückt gemacht. Jeden einzelnen von denen, die anschauen. Ich dachte, die treten mich in die Tonne. Felix Rache, Andreas Jorns, die saßen da alle mit mir, und ich habe kein anderes Thema gehabt, als dass ich mich komplett in die Hosen scheiße. Und das war schon ein wenig lächerlich und übertrieben, definitiv bei mir.
Also, nein, aber es zeigt, wie wichtig es dir ist.
Ja.
Verstehst du? Also, und ich finde das auch gut, weil das hilft dir, dich vorzubereiten, und ich glaube, dass das auch dazu geführt hat, dass es einfach so gut gelaufen ist, wie du es beschrieben hast.
Ja, vielleicht. Ich glaube auch. Also ich brauche das immer ein bisschen Nervosität.
Man wächst ja damit.
Ja.
Ja, also und jetzt hast du auf einmal Bock drauf.
Ne? Ja. Von, ja, es ist immer noch die Mischung. Es hält sich immer noch die Waage. Ich habe da Lust drauf und ich habe Lust, solche Vorträge zu halten. Und habe jetzt auch 2-3 andere Vorträge mal noch konzipiert, falls ich wieder solche Anfragen kriegen sollte für irgendwelche Fotoveranstaltungen. Das macht schon auch Lust und ich habe da Bock drauf, aber es ist auch immer gleichzeitig dieses 50-50-Ding, warum stehe ich dort, warum soll ich das machen? Und die Nervosität ist auch immer noch dieselbe.
Sag mal, wenn du rausgehst, nimmst du deine Kamera immer mit?
Nein. Leider nicht. Ich bin darin schlecht geworden. Also die letzten Jahre waren nicht so einfach bei mir. Okay. Relativ schwere Depression gehabt in den letzten 2-3 Jahren. Sind viele Dinge passiert und dann wurde mir auch noch mein ganzes Equipment geklaut. Das waren über 20.000 Euro, die ich im Kofferraum meines Autos hatte, die dann weg waren. Lebensgrundlage eigentlich im Grunde verschwunden. Und viele, viele Selbstzweifel, was meine Fotografie auch angeht und die Art meiner Fotografie und was ich irgendwie für ein Bild abgebe in der Öffentlichkeit, dadurch durch diese Figur, die ich dort kreiert habe. Und es ist geprägt von Selbstzweifeln, was ich dort durchgemacht habe die letzten 3-4 Jahre. Und durchgemacht klingt jetzt wieder so. Ich habe gleichzeitig, wenn ich das sage, denke ich so, okay, ich mache nichts durch, andere Leute machen was durch. Aber es war schon so krass bei mir, dass ich gerade sehr stark irgendwie mit den Folgen zu kämpfen habe von dem, was mir in den letzten 2-3 Jahren passiert ist, auch finanziell rein. Das ist ja. Die Situation ist gerade nicht einfach. Letztes Jahr habe ich dann die Kurve gekriegt und bin, was das Psychische angeht, sehr gut drauf, seit einem guten Jahr jetzt schon wieder. Und jetzt versuche ich einfach, wieder kreativ zu sein und einen Ausdruck zu finden und Mut zu finden, auch wieder zu veröffentlichen und zu machen und irgendwie den nächsten Schritt zu versuchen zu gehen. Was ist das, was ich jetzt erzählen möchte als nächstes? Und da befinde ich mich gerade in so einem Prozess, wo ich in alle Richtungen so ein bisschen meine Fühler ausstrecke.
Wow. Ich glaube, das ist krass eigentlich, dass du das ansprichst, weil das mit Sicherheit, würde ich jetzt vermuten, ein Punkt ist, der für die meisten am wenigsten nachvollziehbar ist, weil man sieht deine Fotos und ich meine, wenn man es in Zahlen fassen will, schau dir an, wie viele Follower du auf Instagram hast, wie die Menschen reagieren, wenn du Vorträge hältst. Die schauen schon zu dir auf. Die feiern das. Die feiern deinen Stil, die feiern deine Bilder und ich glaube, es ist für die meisten nicht nachvollziehbar, dass du das selbst in Frage stellst. Aber ich glaube, dass das sehr interessant ist und auch wieder zeigt, wie wichtig dir deine Arbeit ist, als Fotograf auch wirklich was richtig, richtig Gutes am Ende rauszuhauen. Und das versuchst immer noch weiter zu verbessern.
Es geht mir gar nicht so sehr um gut oder verbessern. Es ist einfach, also ich arbeite gerade seit 1,5 Monaten an einem Video, was ich gerne veröffentlichen würde. Und ich habe so eine Doku geguckt über so einen Dichter aus Seattle aus den 90ern, der so, ja, der ist damals quasi der ist vor Nirvana aufgetreten mit seinen Gedichten. So in Seattle, in der Grunge-Szene, so Anfang der 90er. Jesse Bernstein heißt er. Und in dieser Doku sprechen auch Leute über ihn, die mit ihm zusammengearbeitet haben, die mit ihm zusammen auf diesen Bühnen standen. Und die erzählen über ihn immer, dass er immer gesagt hat, it's my job, just do your job. Und es ist dann so eine Freundin von ihm, die auch so Performance-Kunst macht, die einen riesigen Bammel hatte, auf die Bühne zu gehen. Und er hat sie zur Seite genommen und einfach gesagt, listen, beruhig dich, das ist einfach dein Job. Und er hat das so interpretiert, dieses, this is your job, diese ganz komische Art, so leben zu müssen, wie er das tut und auch keine wirkliche Wahl zu haben, egal ob das funktioniert oder nicht, das ist etwas, was mich dann begleitet hat, als ich diese Dokumentation geguckt habe vor 2-3 Monaten und was mich die ganze Zeit irgendwie in meinem Kopf gebetsmühlenartig dann so wiederholt habe und mich gefragt habe, okay, ich zweifle alles an, was ich tue, ich zweifle den Erfolg an, den ich hatte und auch den Misserfolg, den ich habe und die Situation, in der ich gerade bin und wie mich all mein Erfolg auch in die Situation gebracht hat, in der ich gerade bin, wieder ein großes Tief ist und ich habe irgendwie nach so einer Midlife-Crisis mit Anfang 30, wo ich damals so das Gefühl hatte, dass ich alles verraten habe, was ich bin und einfach nur im Büro gearbeitet habe, relativ bürgerliches Leben geführt habe und eigentlich aber seit ich 18, 19 war, ich Künstler werden wollte in irgendeiner Form und das 10 Jahre nicht geschafft habe mit meinem Schreiben, dort an den Punkt zu kommen, der mich irgendwie erfüllt oder wo es irgendwie weitergeht und dann gesagt habe, ich höre damit auf. Das hat mich um den 30. Geburtstag so richtig typisch weißer, europäischer Quarter-Life-Crisis-Typ irgendwie in so einen Abgrund gestürzt, der dann ausgelöst hat, dass ich alles, was dann passiert ist mit dieser Bob-Sala-Geschichte, das ist alles auf einer großen Liebe zu Menschen und ich wollte einfach auch Menschen kennenlernen, die ein ähnliches Mindset haben und es ist viel, viel Liebe, was mit drin ist in dieser Welt, aber es ist auch viel, viel Wut auf mich in der Energie gewesen, die dazu geführt hat, dass ich so viel gemacht habe und so persistent war, jeden Tag Fotoshootings zu machen, so lange, bis ich irgendein Bild von mir mal mag und irgendwie denke, ah, das ist etwas, was ich jetzt mal nicht nach 2 Wochen lösche. Und das hat anderthalb Jahre gedauert oder so, bis das so war. Und jetzt bin ich in dieser Situation wieder. Ich habe, wenn du das so sagst, das ist einfach ein Satz, den mir dann jeder sagt und wenn ich das nicht ernst nehme, dann muss gerade gucken, dass ich mich nicht jetzt zu sehr springe, aber wenn du sagst, okay, ja, die Leute schauen zu dir auf und so solche Sätze sagen Leute zu mir und ich kann damit nicht so wirklich umgehen, ich finde das toll, ich liebe das, ich habe gesagt, es gibt diese Hälfte in mir, die im Rampenlicht stehen will, die gefeiert werden will, die irgendwie das braucht, Rückmeldung zu bekommen, positive Rückmeldung zu bekommen. Und wenn ich das dann gleichzeitig nicht ernst nehme, habe ich gleichzeitig ein schlechtes Gewissen, weil ich so denke, dass ich nicht dankbar dafür bin, was da schon passiert ist irgendwie und was ich an Liebe zurückbekommen habe in den ganzen Jahren. Und ich bin dann mit der Fotografie um die Welt gereist, Australien, Brasilien, Kanada, mir bin Lappland Vorträge gehalten, irgendwie, keine Ahnung, ich bin sehr viel rumgekommen.
Wahnsinn.
mit dieser Sache, Sri Lanka, keine Ahnung, es ist alles, was ich erlebt habe, auch ja, das Größte war auch mit Los Angeles und auf Hawaii, als ich den Manager von Alice Cooper fotografiert habe, in seiner Villa auf Maui. Und so, es sind einfach so viele unglaubliche, unfassbare Dinge passiert, für die ich unendlich dankbar bin und die ich überhöre auch in meinem Blick zurück. Und gleichzeitig hat all das nicht bedeutet, dass ich mich erfüllt fühle oder dass ich irgendwie denke, dass ich jetzt irgendwo angekommen wäre. Es brauchte nur 2-3 Dinge, um mich komplett wieder aus der Bahn zu werfen und eigentlich jetzt mit 40 Jahren wieder in derselben Situation zu sein, wie ich mit 30 war. Und als ich in diese Doku geguckt habe, das war irgendwie sehr, ich bin jemand, der viele Filme guckt, viele Dokumentationen, viele Bücher liest und ich bin, dieses überidentifikatorische Lesen ist ein Trait von mir, aber auch ein Laster. Und ich übernehme Dinge von anderen Künstlern, zu denen ich aufblicke oder wo ich irgendeine Inspiration herausziehe. Und in dem Fall, wo sie darüber gesprochen haben, dass er das alles so, wie er es gelebt hat und seitdem war alles ganz fern von perfekt. Aber das war genau sein Job. Und ich versuche gerade, dass auch mir durch dieses Gebetsmühlenalge, ich habe irgendwie mittlerweile 11 Seiten vollgeschrieben in meinem Tagebuch mit so Sätzen, was eigentlich mein Job ist. Was ist mein Job gerade? Mein Job ist nicht die Fotografie, mein Job ist nicht das Schreiben. Mein Job ist einfach all das andere, was gerade mein Leben ausmacht. Mein Job ist auch irgendwie nachts um 4 Uhr diese Doku zu gucken und anhand dieser Doku durch 2 Monate zu gehen, gedanklich, um mir selbst irgendwie eine Rechtfertigung zu geben, das zu sein und zu leben, was ich irgendwie bin. Und ich habe sehr viel mit so einem alten Camcorder jetzt so Footage aufgenommen die letzten 2-3 Monate und ich will einfach nur so ein kleines Camcorder-Video zusammenschneiden mit einem Voice-Over, wo ich dieses Zitat von ihm einblende und kurz ihn anspreche und wie er das gesagt hat und wie ich das für mich interpretiere. Und dann ist es einfach nur so, mein Job ist es sowieso. Und es ist einfach nur so ein blödes Video, worauf ich Lust habe, worauf ich auch will, dass ich es veröffentliche. Ich habe ich möchte das sagen, ich möchte das veröffentlichen, ich möchte irgendwie auch, was ich geschrieben habe, zeigen und irgendwie, ich brauche diesen Ausdruck, es veröffentlicht zu haben. Gleichzeitig baller ich mir die ganze Zeit rein, warum bist du so, warum willst du Teil von so etwas auch sein und warum kannst du das nicht nur für dich machen irgendwie, warum alle Leute sprechen, ja, you gotta do it for yourself und so, du musst es, und das ist in mir nie gewesen. Alles, was ich gemacht habe, hat immer irgendwie auch einen Leser oder einen Betrachter imaginär mit reingerechnet und auch das gesehen zu werden. Ich bin da sehr einfach gestrickt. Und ja, das ist dieses Spannungsfeld, in dem ich mich gerade bewege. Jetzt habe ich einen riesen Ausflug gemacht gerade. Aber ja, ich möchte dieses Video gerne veröffentlichen. Am besten morgen. Aber ich schreibe immer wieder diesen Text um. So that's the problem right now. Ich will gerne mehr Videos machen. Ich würde gerne bei YouTube was machen. Ich würde mich mehr mit Videografie beschäftigen. Das habe ich in den letzten 2-3 Jahren schon gemacht. Ich habe schon 3 YouTube-Videos fertig gemacht vor 3 Jahren zu Zeiten von Corona und habe einen Literatur-YouTube-Kanal damals gemacht. Alles aufgebaut, Lichter gekauft und so in meiner alten Wohnung damals noch diese Videos aufgenommen, geschnitten, super aufwendig, die B-Roll aufgenommen und so und habe es nie veröffentlicht. So, und das ist,
also ich verstehe deine Gedanken da schon echt, weil du natürlich als Künstler eigentlich nicht so an den kommerziellen Teil denken willst oder daran, was andere sehen wollen, sondern eigentlich immer das schaffen willst, was dir gefällt. Aber das heißt ja nicht, dass du nicht genau das machen kannst und es trotzdem erfolgreich ist oder genau deswegen erfolgreich ist.
Der Erfolg ist es gerade gar nicht mehr. Ja. Also das ist, also ich will gar nicht, das muss gar nicht erfolgreich sein. Natürlich ist das in meinem Kopf drin und ich fände das toll, wenn das irgendwie Aufmerksamkeit erzielt. Aber jetzt gerade bin ich so verkrüppelt innerlich, dass ich sehr große Probleme habe, einfach wieder nach außen zu gehen und mich so darzustellen. Und diese Darstellung, die ich als etwas Lebensnotwendiges gesehen habe, nicht mehr als etwas Verwerfliches zu sehen. Und jetzt im Moment, ich poste Dinge bei Instagram und das, was ich poste und wie ich es poste, das ist jetzt nicht gerade Zucker für den Algorithmus im Moment, aber ich weiß, dass ich einfach gestern Abend habe ich Fotos, die ich von einer Fotografin in Leipzig gemacht habe, letzte Woche veröffentlicht und eine große Galerie da geschnitten und ich mag die Bilder wirklich sehr und sie war echt ein sehr toller Mensch und ich finde auch, dass so dieser krasse, starke Charakter, den sie hat. Und sie ist auch so ein bisschen von Selbstzweifeln geplagt, aber auch trotzdem diese Stärke. So ein bisschen in diesen Fotos auch rüberkommt. Zumindest ist es für mich so. Und der Post ist jetzt gestern auch da komplett abgekackt. Aber das interessiert mich ehrlich gesagt nicht so wirklich. Gestern Abend hatte ich einfach dieses Gefühl, ich habe das jetzt veröffentlicht und es ist gut. Und ich weiß eigentlich, dass es so ist, dass mir das eigentlich egal ist. Aber ich habe trotzdem, und dass ich das einfach nur machen muss und einfach nur veröffentlichen muss und mich dann schon besser fühle, dass es weg ist und ich das Nächste im Kopf haben kann. Aber im Moment ist das einfach immer noch ein großes Hin und Her, bevor ich irgendwas was tue.
Sehr interessant zu hören, wie es dir dabei geht. Danke, dass du das geteilt hast.
Ja, gerne.
Lass uns doch noch mal ein bisschen über deine Fotografie weitersprechen. Was sind denn Fotojobs, die du für Geld machst, die du für Kunden machst? Für was bucht man dich? Gibt es Dinge, die du nicht zeigst, die du aber trotzdem anbietest? Zum Beispiel, ich habe jetzt von dir noch keine Hochzeitsbilder gesehen.
Mhm.
Was gibt es denn noch?
Ja, also die Hochzeitsbilder, da kriege ich halt meine, ich mache so ungefähr 10 bis 15 Hochzeiten im Jahr, sage ich mal. Und da fragen mich dann halt Leute an, die meine Hochzeitsfotos auch nicht kennen. Und das ist das Schöne daran, dass die Leute mich für den anderen Stil kennen und mögen und dann wollen, dass ich ihre Hochzeit fotografiere. Und das ist dann immer ein sehr, sehr, sehr schöner Prozess für mich, der auch der richtige, glaube ich, ist. Ich will gar nicht irgendwelchen anderen Leuten irgendwas anderes versprechen, irgendwelche klassischen Hochzeitsbilder. Das ist alles ein bisschen genau dieser Stil, den ich auch sonst habe. Alles ist ein bisschen Filmlook, alles ist nicht so scharf, alles ist eher auf den Moment getrimmt. Und den Leuten schicke ich dann so ein Portfolio, was ich habe hier, so ein PDF-Portfolio. Aber ich mache, weiß nicht, in den letzten Jahren habe ich viel für Swatch zum Beispiel gemacht. Für Swatch bin ich auf die Festivals gegangen und habe so Festival-Videos für die gefilmt. Das war aber auch immer eher so, das sind so interne Videos gewesen, weil das Problem da ja auch immer so mit den Persönlichkeitsrechten der Leute auf den am Standort und so von Swatch. Deswegen war ich da unterwegs. Ich habe Modefirmen, für die ich Dinge mache, kleine mittelständische Unternehmen. Ich bin aber auch für Handwerker im Süden auf Baustellen. Ich mache super gerne Sachen. Es gibt so Holzbau. Ich kletter damit auf die Gerüste und fotografiere schön in der Sonne irgendwelche Schreiner und Holzbauer. Und das macht mir auch sehr viel Bock. Das sind sehr markante Menschen meistens. Das ist dann halt ganz unterschiedlich gewachsen. Ich habe einfach sehr viele Connections auch noch aus meiner alten Tätigkeit zu mittelständischen Unternehmen. Ich bin da relativ breit aufgestellt, auch Business-Porträts.
Ist ja geil.
Irgendwie.
Warum? Also ich würde das Zeug echt gern sehen. Das würde mich total interessieren, wie du das machst, wie die aussehen. Würde mich freuen, wenn du das irgendwo auf dem gleichen oder auf dem anderen Kanal oder wo auch immer mal teilst. Also, fände ich total spannend. Total geil. Also vor allem, dass du diese Jobs machst, ohne das zu zeigen. So wie du auch beschrieben hast, wie das mit den Hochzeiten läuft. Das finde ich beeindruckend.
Ja, ich weiß. Ja, ich werde wahrscheinlich nicht drum rumkommen, mal so eine Hochzeitswebseite auch zu machen. Aber im Moment ist es alles, du hast es schon so rausgehört, also es ist irgendwie immer so ein leicht künstlerischer Ausdruck und es gibt irgendwie diese bestimmte Art von Ausdruck, die ich jetzt gewählt habe online für die Dinge, die ich mache. Es gibt diesen Podcast von mir, wo ich über Bücher spreche und im Radio das Meer, diese ganze Buchgeschichte und dann gibt es diese Bob Saler Porträt Lifestyle Geschichte und das sind schon zwei Hüte, die ich aufhab und die ich nicht ordentlich bespielt bekomme. Wenn ich jetzt noch eine Hochzeitssache mache und dann noch einen Account für irgendwelche, was weiß ich, Handwerkerfotos, die ich mache und sowas, ich weiß, dass es einfach nicht bespielen würde. Ja. Und deswegen kommt es ab und zu mal in den Stories vor. Also ich habe auch schon auf jeden Fall Baustellenfotos in meiner Story gehabt. Definitiv.
Okay.
Und ja, da alles, was mir hilft, dann irgendwie, dann irgendwann doch auch nachts um 4 Uhr nochmal meine Jesse Bernstein-Doku zu gucken und dieses Leben zu leben. Ich komme mit meiner Kamera vorbei.
Sehr cool. Hast du ein Lieblingsbildband? Guckst du aktiv auch Bilder anderer Fotografen an, um dich zu inspirieren?
Ich liebe Ausstellungen. Andere Fotografen ehrlich gesagt eher nicht. Also es gibt ein paar Leute, die ich aus dem, denen ich aus dem Ausland so ein bisschen folge. Ein paar Brasilianer, ein paar Amerikaner, vielleicht auch Südamerikaner, wo ich die Fotos mag und wo ich selber aber gar nicht in diesem Stil, dass ich würde gerne so fotografieren können, das kann ich aber nicht. Die machen das sehr viel mit künstlichem Licht und analog und keine Ahnung. Und da habe ich gar keine Lust, in so eine große Richtung zu gehen. Aber ich liebe Bildbände auch. Und meine Lieblingsbildbände sind von Alberto Garcia Alex. Gibt es eins, das heißt Autoretrat, Self-Portraits. Und das ist eine Ausstellung. Also diese Bildbände nehme ich auch mit in den Workshop und spreche darüber, wie unterschiedliche Fotografen unterschiedlich großen Einfluss auf meine Fotografie haben. Also ich drösel das auch in dem Workshop komplett auf, wie ich zu meinem Stil gefunden habe. Und das ist zum Beispiel eins. Ryan McGinley, You and I, ist eins, was ich sehr liebe. Ja, es gibt so 3-4 Stück, die ich sehr mag.
Sehr nice. Wow. Lieber Bob, da haben wir aber ganz schön tief gegraben heute.
Schön am Morgen beim dritten Kaffee.
Ja. Ja, aber sehr, sehr interessant. Ich hätte jetzt gar nicht erwartet, dass es so wird, dass es in diese Richtung geht. Aber das ist ja auch immer das Schöne, wenn man mit Menschen spricht und auch wenn, glaube ich, auch analog dazu, wenn du in ein Shooting gehst, dass du natürlich auch im Voraus nicht weißt, was dich erwartet und wie es am Ende rauskommt und wie die Stimmung ist und dass es trotzdem immer eine Bereicherung ist am Ende, finde ich.
Ja, total. Sehr, vielen Dank für sehr die Einladung, cool. Deinen Podcast.
Ja, sehr gerne. Also wir haben uns ja in Berlin auf der Fujikina getroffen und da auch ganz gut unterhalten und da habe ich mir gedacht, Mensch, den Bob, den müssten wir mal im Podcast interviewen und ja, das ist ja jetzt auch gerade mal, was weiß ich, 3 Wochen her oder so, also
ja,
ich glaub, da waren wir eigentlich recht, nicht mal 3 Wochen, ja, fast, in 3 Tagen sind es 3 Wochen, glaube ich, da waren wir recht fix.
Ja.
Gibt es Dinge, die du vielleicht noch loswerden möchtest, irgendwas, was du unseren Zuhörern nochmal mitteilen möchtest, vielleicht auch nochmal die Möglichkeit, wie bucht man deinen Workshop, sind da noch Plätze frei?
Einfach mir folgen und auch in der Story immer so ein bisschen gucken, also ich packe das meistens in die Story, mache eine Umfrage, also ich plane gerade einen zum Beispiel in Sigmaringen, dann wird es wahrscheinlich einen in Dresden geben, dann wird nochmal NRW Gütersloh, die Ecke, kommen im Sommer auch. Und eventuell auch hier in Weimar. Ich wohne jetzt in Weimar. Da bin ich gerade noch dabei, eine Location zu finden. Und das daran davon hängt es halt immer ab. Dadurch, dass ich so wenig Leute mit in den Workshop nehme, dass sich das Ganze dann finanziell lohnt, da kann ich mir keine großen Location-Kosten dann halt auch noch leisten. Weil es ja auch ein bisschen Essen gibt, ein bisschen Getränke und ich muss das Model bezahlen und das sind
ganz klar. Dann
immer so Fakten. Das heißt, vielleicht ja, wenn Hörer irgendwie selber ein Studio haben und in einer ganz anderen Region vielleicht unterwegs sind und denken, das könnte interessant sein, dass ich da mal einen Workshop gebe in der Region, dann gerne auch auf mich zukommen. Ich bin immer auf der Suche nach neuen Locations und Orten, wo ich das mal machen kann, einfach.
Großartig. Das heißt, am besten direkt über Instagram dir eine Nachricht schreiben.
Einfach Instagram ist das Schnellste.
Perfekt. Sehr schön. Lieber Bob, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Gedanken.
Ja, lieben Dank für das schöne Gespräch.
Das muss ich alles auch nochmal, ich muss mir die Episode selber auch nochmal anhören. Ohne Scheiß. Da war viel drin. War viel drin. Definitiv. Ich wünsche dir erstmal alles Gute bei allem, was kommt. Wir sehen uns mit Sicherheit auch nochmal beim ein oder anderen Event. Vielleicht komme ich sogar auch in Sigmaringen vorbei. Das ist nämlich gar nicht weit von hier.
Ah, okay.
Lass mal schauen. Sigmaring in Stuttgart. Das kann eine maximale Stunde Stuttgart sein.
Stuttgart,
so.
Das ist aber auch Konstanz. Ja,
anderthalb Stunden.
Bodenseeregion.
Anderthalb. Ist ja machbar. Mhm. Genau, also dir vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute, wie gesagt. Und wir bleiben ja definitiv sowieso in Kontakt.
Ja, dir auch. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Ciao, ciao.